Computer sind überall und die Schnittstellen zwischen Mensch und Computer haben sich in den letzten Monaten und Jahren dramatisch verändert. Wir müssen nicht mehr in kleine Textfelder klicken, wir können mit Computern sprechen und Computer sprechen mit uns. Doch der Mensch selber ist noch immer ein weißer Fleck. Dieser digitale Zwilling, den wir aus allen Bereichen der Industrie und des Fahrzeugbaus und der Wirtschaft kennen, den gibt es beim digitalen Menschen noch nicht so richtig. Und wir freuen uns heute sehr, dass wir einen Experten für die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine heute in unserem Podcast begrüßen dürfen. Herzlich willkommen bei uns bei DigDeep, Professor Dr. Albrecht Schmidt. Guten Morgen, Albrecht.
Guten Morgen, hallo.
Hallo Albrecht, super, dass das geklappt hat.
Albrecht, als du deine universitäre Karriere begonnen hast, wie war denn da dein Umgang mit Computern? Also Computer gab es schon, das weiß ich, da war ich auch schon auf der Welt. Aber wie ist man da mit Computern umgegangen?
Ja, also ich habe Anfang der 90er angefangen zu studieren. Das heißt, ich habe so die alten Geschichten von Lochkarten und so auch nur gehört, also auch selber nicht. Sondern ich glaube, es hat sich stark verändert seitdem, aber grundsätzlich ganz vieles von dem, was wir heute sehen, gab schon. Also grafische Oberflächen gab es in den 90er Jahren schon, textbasierte Eingaben, Kommandoprompts gab es auch schon. Ich denke, was sich natürlich jetzt in den letzten Jahren ganz stark gewandelt hat, ist, dass wir von Geräten, die auf dem Schreibtisch stehen, auf Geräten, die wir mobil in der Hand tragen, umgestellt haben, insbesondere wenn man die Welt global betrachtet, also die Menge der Menschen, die eben Zugang zum Internet hat, über ein Gerät, ein Handy. Also es ist im Moment eigentlich für die meisten Menschen ein Handy. Und wir sehen das selbst, wenn wir jetzt unseren Alltag anschauen. Ja, viele von uns hier an der Uni haben natürlich mehrere Rechner, aber wir bearbeiten dann doch manchmal E-Mails oder sogar Texte auf dem Handy. Das heißt, wir haben uns eigentlich relativ stark hin zu mobilen Geräten entwickelt. Und das interessanterweise bringt dann mich auch zurück in, wo ich angefangen habe zu promovieren. Ich habe gerade in dem Bereich mobile Interaktion, mobile Schnittstellen, damals hieß es Context Awareness, also wie solche Geräte sich in das einpassen, wo wir eigentlich sind. Das heißt, der Wandel, den wir gesehen haben in den letzten 30 Jahren, ist eigentlich schleichend passiert. Wenn man so ältere Computer anschaut, grafische Oberflächen aus den 90ern, die sind ganz, ganz anders wie das, was wir heute haben, aber eigentlich häufig erst auf den zweiten Blick. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend, wenn wir über Mensch-Computer-Interaktion, Mensch-Daten-Interaktion reden, dass es viele kleine Schritte sind, die es dann dazu geführt haben, dass inzwischen nahezu jeder Mensch einen Computer bedienen können. Also man kann heute mit relativ wenig Bildung einen Computer bedienen. Das heißt, ob das dann Kinder sind, ob es Leute, die bildungsfern sind. Das heißt, man hat es eigentlich geschafft, von einem Expertenmedium, wenn man in die 80er und 90er des letzten Jahrhunderts schaut, zu heute, dass einfach die Hürde des Nutzens so gering geworden ist. Und ich glaube, das ist das Spannende, eigentlich viel spannender wie jetzt die einzelnen Technologien, dass wir es eben geschafft haben, den Zugang zu Informationen, zu Daten, zu Rechenleistung eigentlich zu demokratisieren, dass jeder in der Lage ist, das zu tun. Und wir vergessen heute häufig sozusagen eine Welt, die war, in der eben Einzelne keinen Zugriff auf Informationen hatten, keinen Zugriff auf Kommunikation. Und auch wenn man da wieder die 30 Jahre zurückgeht, wenn ich überlege, wie ich zum Studieren ging, da habe ich dann halt irgendwann mal zu Hause angerufen. Heute ist sozusagen das, die Verbindung, die wir mit anderen Menschen halten können, ist natürlich durch diese Technologie ganz, ganz anders geworden. Das heißt, auch ja, das näher Zusammenrücken durch Kommunikation für alle ist eben auch so ein Zeichen, wie sich ja Interfaces verändert haben, wie sich die Interaktion verändert hat. Und das ist ja das Ziel, dass es viel einfacher wird und für viel mehr Menschen zugänglich ist. Und das finde ich als auch Forschungsthema immer noch super spannend, wie wir an den Punkt kommen, dass wirklich wir das, was wir in Daten haben, was wir in Rechenleistung haben, eben nicht abstrakt zur Verfügung haben, sondern wirklich konkret für am Ende jeden einzelnen Menschen. Und da sind wir auch noch ein ganzes Stück weit weg, wenn wir natürlich jetzt global das betrachten. Die Menge an Möglichkeiten, die wir jetzt in Deutschland haben, wenn wir jetzt an der Universität studieren, wenn wir unsere Studierenden anschauen, wenn wir das sehen, das im Prinzip hindert eigentlich nichts vom Zugang zu Informationen, am Ende nur die eigene Neugier. Also ich glaube, wenn die groß genug ist, kann man heute in so einem Umfeld nahezu alles. Und das ist natürlich nicht überall auf der Welt gegeben.
Mhm. Jetzt hast du ja schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also es gibt ein großes Angebot an Technologien, an Informationen. Die Menschen müssen aber darauf zugreifen können. Das hat sich doch in den letzten Jahren dann doch sehr stark und auch disruptiv verändert. Also wenn ich mir anschaue, die 90er Jahre und die ganzen Jahrzehnte danach, da haben wir uns Menschen eigentlich an die Schnittstelle, an den Computer angepasst. Jetzt habe ich das Gefühl, dass mit den neuen Technologien wie GenAI, das jetzt in aller Munde ist, jeder schon gesehen hat, dass auf einmal der Computer sich versucht, an mich anzupassen und mit mir ganz normal in normaler Sprache spricht. Was passiert da gerade?
Ja, ich glaube, die Anpassung, die ist immer in beide Richtungen. Und das ist eben so ein Zeichen von intelligenten Systemen, dass, also auch da, wenn man selbst jetzt in die 20, 25, 30 Jahre zurückschaut, das war auch ein stetiges Anpassen von Rechnern an Menschen, aber auch von Menschen an Rechnern. Also auch wenn man jetzt so anschaut von Kommandozeile, was so in den 80ern hin zu grafischen Oberflächen, das war ja schon Anpassen an Fähigkeiten von Menschen. Das heißt, ich glaube, es ist nicht so was, was wir jetzt als Sprung wahrnehmen, sondern es ist eigentlich in einem Kontinuum, was wir sehen, wo eben kontinuierlich das, und wir haben immer das Gefühl, das, was gerade passiert, ist das, was sich anpasst. Also wenn man jetzt 10 Jahre zurückschauen, 15 Jahre, Smartphones, wie das eben anfing, wie wir eben Touchscreen, da haben wir eine gleiche Argumentation gemacht. Dann ist, endlich ist es sozusagen natürlich zu nutzen. Und das ist auch, also ich finde ich vom Unterrichten her auch super spannend. Ich mache ganz häufig, also ich nehme eben eine aktuelle Technologie und sage, ich fange mit dem Handy an, das Tasten hat, und sage, was kann man denn hier verbessern? Und dann ist natürlich für die Studierenden total einfach, naja, der Screen ist so klein, der Screen könnte farbig sein und so weiter. Und dann nehme ich zum Beispiel das aktuelle iPhone und sage, was könnten wir jetzt hier verbessern? Und dann kommt eben meistens, könnte ein bisschen dünner sein, der Screen könnte ein bisschen. Und dann kommen sie sagen, die man in Filmen gesehen hat, vielleicht können wir es zusammenrollen. Aber die Innovation über das hinaus, was wir gerade haben, ist natürlich super schwierig, also insbesondere, wenn es disruptiv ist, also jetzt, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, sind es Brillen, sind es andere Geräte, und ich glaube, das Anpassen, also das ist ja immer so ein Stück weit, wo wir, also Technologien passen sich an, aber wir passen uns auch an Technologien an, wir lernen natürlich, wie wir Sachen bedienen, also wenn man jetzt zurückschaut in die 80er, da gab es Leute, die eben lernen mussten, wie sie eine Maus bedienen und sowas. Und ich glaube, da passieren gerade sehr, sehr viel spannende Dinge, und auch insbesondere mit GenAI passiert natürlich hier was, dass wir uns auch wieder auf den Rechner einstellen, dass wir lernen, wie wir prompten.
Albrecht, wie bringst du deine Studierenden bei, dass sie Fantasien entwickeln, wie man das verbessern kann, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine? Also du sagst, dann wird marginal verändert und die Idee ist, das Ding ist ein bisschen dünner oder einrollen. Aber Ziel bei euch ist doch wahrscheinlich auch, dass man darüber hinausdenkt, dass man sich überlegt, was könnte sein. Kann man sowas lernen?
Ich glaube, wenn wir anschauen, was wir grundsätzlich lernen, das ist natürlich sehr stark auf das iterative Verbessern von Technologien. Also wir erheben die Anforderungen, so Requirements, versuchen dann eben in verschiedenen Designmethoden. Und ganz häufig ist das nicht, was wirklich disruptiv ist, sondern das ist sehr iterativ. Auch so der benutzerzentrierte Prozess, der dann in die Normen festgeschrieben ist, der ist sehr stark drauf, dass wir eben eine Technologie haben und die verbessern. Das Disruptive, das kommt meist zusammen, wenn irgendwo Technologien entstehen, die eben neu sind und Leute Ideen haben. Und das sehen wir ja auch so, das passiert eben ganz häufig nicht in der Breite, sondern das passiert an einer Stelle. Da hat jemand eine Idee, wie man was tut, und dann propagiert es natürlich sehr breit. Wir versuchen natürlich schon, Studierende an den Punkt zu kriegen, Sachen ganz grundsätzlich zu überdenken. Also wir machen einen Kurs, nennen wir Sketching with Hardware, wo Leute wirklich ein neues Computersystem bauen. Also nicht irgendwie den Screen und ein bisschen Software, sondern neue Sensoren, neue Displays, einfach um ganz grundsätzlich was Neues bauen zu müssen, sich was Neues anzuschauen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, möglichst viele von den Grenzen wegzunehmen, um eben an das grundsätzliche denken. Das andere, was ich ganz spannend finde, eher von der konzeptuellen Seite, ist so ein bisschen die von der Seite der Superpowers oder der Märchen herkommen. Also was will ich denn als Mensch? Also wenn ich jetzt Kommunikation anschaue, also so ein Thema, was im Moment natürlich ganz viele denken, ja, Kommunikation mit Verstorbenen, das war ja auch sehr stark in der Presse. Und da können wir eben auch dann sagen, ja, lest mal durch, was die in den Märchen. Also und dann kann man natürlich schon überlegen, dann kommt man auch relativ schnell an die ethischen Aspekte, wenn man jetzt Märchen oder sowas anschaut, wo dann natürlich immer der Rückschlag auch mit drin ist. Also ich glaube, so ein bisschen über den technischen Tellerrand hinausschauen, um dann eben die Motivation zu bekommen, wirklich technisch was umzusetzen und es auch explorativ dann auszuprobieren.
Jetzt war ja der Anlass für unseren Podcast, dass du vor kurzem erfahren hast, dass du von der EU ein relativ viel Geld zur Verfügung gestellt bekommst für ein neues Forschungsprojekt, wo du diesen Rahmen der Interaktion sprengst, wenn ich das richtig verstanden habe, wo du sagst, wir machen das völlig anders und gehen zurück zu mehr Mobilität, mehr Sensorik. Was ist der Nukleus dieser? Ja.
Also ich finde es super spannend, als die Möglichkeit zu haben, ein Team aufzubauen, wo wir wirklich so von interdisziplinär auch auf diese Frage der Interaktion durchschauen. Vielleicht ich hole ein kleines bisschen aus. Im Moment ist so, es gibt ganz viel Excitement für, wir können mit dem Computer sprechen, wir können Texte hinschicken, Texte kommen zurück oder wir sprechen Texte rein und Texte kommen zurück. Und das hat so ein bisschen das Gefühl von 80er Jahre Kommandozeilen. Also wir haben sozusagen Kommandozeilen, die jetzt einfacher zu bedienen sind. Und das ist, also zumindest jetzt in dem Kreis der Leute, die sich mit Mensch-Technik-Interaktion beschäftigen, durchaus nicht an allen Stellen ein Fortschritt, weil man weiß eben, solche Interfaces haben natürlich, die haben Probleme, man muss sich eben an Sachen erinnern, man muss sozusagen wissen, was man will. Also es ist nicht ganz trivial. Was wir bei grafischen Oberflächen haben, ist natürlich eigentlich das Gegenteil, dass ich kann anfangen zu interagieren, ohne überhaupt zu wissen, was ich will, hat auch seine Problematik, wenn man zu
zeigen. Und dass ich da kurz einhaken darf, du meinst das, weil ich Vorschläge schon kriege visuell?
Genau.
Oder also weil ich mehr sehe als Input, oder warum ist das einfacher?
Also wenn du jetzt das übernimmst, nimm einfach das Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm. Wenn du einen leeren Screen hast, kannst du natürlich jetzt mit ChatGPT oder sowas dir vorstellen, dass du einfach Texte erzeugst. Aber wenn du jetzt eben ein Interface hast, wie jetzt sowas wie Office, dann gibt's da eben so, dass du das fett oder tiefgestellt oder dass du ein Menü hast, das sagt Speichern, Ausdrucken. Also du hast eben, wir haben sehr viel grafische Elemente und wir wissen, dass wir Menschen sehr stark durch das getrieben sind, dass wir Sachen sehen. Da gibt's eben das Beispiel, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe, will ich kein Eis. Aber wenn der Eisstand in der Mitte steht, dann denke ich drüber nach, ja, vielleicht will ich doch ein Eis. Und das Konzept haben wir ganz stark heute in, also auch mit durchaus negativen Auswirkungen, wenn man soziale Netze, also wir geben Leuten Cues, wir triggern Leute, bestimmte Dinge zu tun. Und in dem Moment, wenn ich jetzt eben in ein rein textuelles oder sprachliches Interface reingehe, dann verliere ich sehr viel von dem. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass wir glauben, das ist noch nicht, also es gibt so einige Leute, die sagen, naja, jetzt haben wir sozusagen das, so ähnlich wie ich vorher mit dem Telefon gesagt habe, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo es perfekt ist, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Und das glauben wir nicht. Aber jetzt zurückzukommen auf das Projekt, was ich da eben super spannend finde im Moment, haben wir ja mit GenAI so ein bisschen einen Blick, wohin es gehen könnte. Ich kann Texte schreiben, ich kann Bilder generieren. Und was aber hier technisch ganz zentral ist, einen Text zu generieren auf einer kleinen Eingabe ist sehr, sehr schwierig. Da haben wir die Probleme, dass eben, was heute häufig als Halluzinieren bezeichnet wird, dass eben dann irgendwas generiert wird. Gleichzeitig wissen wir, wenn ich jetzt 1000 Seiten in das Modell reingebe, ob als Kontext oder als Dokumente und dann einen Text generieren lasse, dann ist es eine Art zur Zusammenfassungsfunktion. Und da sind eben solche Systeme extrem gut. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte einen Brief schreiben an dich und ich nehme die 100 Briefe, die ich an dich schon geschrieben habe, hypothetisch, plus eben andere Briefe, die ich schon an Leute geschrieben habe, plus eben sozusagen sehr ja, gute Briefe, die ich vielleicht von irgendwoher habe und habe die drin, dann ist natürlich das, was in dem Brief, dann kann ich mit sehr wenigen Worten einen sehr, sehr passenden Brief erzeugen. Es funktioniert aber natürlich nur, wenn diese Information von mir zur Verfügung steht. Oder wenn ich jetzt ein Bild von einem Wald generieren möchte, dann brauche ich natürlich irgendwo im Modell ganz viele Bilder von einem Wald. Aber natürlich meine Vorstellung, wie ein Wald aussieht für jemanden, der in Süddeutschland aufgewachsen ist, ist eben anders wie eine Vorstellung von einem Wald. Und das ist, wo eben das Projekt anzieht, dass ich sage, ich möchte eigentlich nicht, dass irgendjemand anders mein Modell bestimmt. Ich möchte eigentlich, dass mein Leben, meine Erfahrung, was ich gesehen habe, was ich gesprochen habe, was ich gelesen habe, das ist mein Hintergrund. Und wenn ich jetzt generative KI nutze, soll die eben vorrangig auf diesen Daten arbeiten und nicht auf den Daten von irgendjemand, typischerweise im Moment entweder aus Kalifornien oder aus China, sondern ich möchte eigentlich, dass ich für meine Daten und eben für jeden anderen auch auf den Daten der einzelnen Person. Und wenn man das eben langfristig überlegt, und da sind wir dann eben auch bei dem Zwilling, wenn ich eben alles, was ich als Mensch gesehen, gehört, geschrieben, gelesen habe, wenn ich das in meinem Modell drin habe, dann habe ich eben ein sehr, sehr persönliches Modell. Und dann werden auch meine Vorschläge, das, was ich generiere, wird eben sehr, sehr persönlich. Das kommt natürlich mit einer gewissen Schwierigkeit und da ist jetzt eben das Spannende auch im Forschungsprojekt, wie kriegen wir das hin, dass das datenschutztechnisch sinnvoll zu lösen ist. Wie bekommen wir das hin? Und da ist eben eine Fragestellung, wo wir uns vorgenommen haben, wir möchten das System so bauen, dass es lokal läuft, dass ich eben nicht das Internet dazu brauche, dass ich eben das ja bei mir potenziell in 10, 15 Jahren in einer Brille, in einem Headset das komplette System haben kann und diese Daten wirklich bei mir verbleiben und ich potenziell die selektiv sharen, also mit anderen teilen kann, aber dass grundsätzlich so ein generatives Modell funktioniert, was bei mir lokal läuft, wo ich auch keinem anderen den Zugriff auf meine Erfahrungen geben muss, sondern dass es eben meine sind und ich damit ein sehr, sehr persönliches generatives Modell habe.
Jetzt sind da ganz viele Dinge, die die LLMs gelernt haben, textbasiert oder bilderbasiert. Das persönliche Leben hat aber natürlich noch viel mehr Facetten. Also wo bin ich gerade? Also allein die Koordinaten, in welcher Verfassung bin ich, wie fühle ich mich und so weiter. Und das bestimmt ja sehr stark auch das, was ich gerade vorhaben könnte. Wie geht ihr denn an diese Aspekte ran? Was vom menschlichen Spektrum zeichnet ihr auf und wie wollt ihr das machen?
Also die erste Idee ist, dass wir wirklich experimentell das uns anschauen. Das ist auch so, wie ich arbeite. Also die erste Idee ist wirklich, ein System zu bauen, was eben Audio-Video aufzeichnet, was eben die Sachen sind, die wir jetzt eben klassisch haben, aber dann eben auch möglichst viel Sensorik. Dazu gehört eben sowas wie Ort, Bewegung, Aktivität, aber auch physiologische Sensorik. Wie reagiere ich drauf? Also kann ich hinterher sagen, ja, wenn wir das Bild von dem Wald nehmen, das ich generieren möchte, generiere mir Sachen, bei denen ich mich wohlgefühlt habe. Also das heißt, wenn ich eben meine physiologische Reaktion, ob das dann ein Lächeln ist, was ich mit der Brille aufzeichnen kann, oder über, ja, dass ich irgendwie aufgeregt war zu dem Zeitpunkt, wenn ich diese Information habe und dann eben ich selektiv entscheiden kann, was möchte ich in mein Modell reinnehmen. Und ich glaube, viele von uns haben auch ohne Technologie so die Erfahrung, dass wir uns meist, also ich bin ein Mensch, der erinnert sich sehr viel an positive Sachen in der Vergangenheit. Und die Frage ist eben, ich nehme hauptsächlich die Sachen, die ich positiv konnotiert habe über mein Verhalten, über meine Sensorik, die nehme ich in mein Netz rein. Es gibt natürlich auch Leute, die eher die schlechten Sachen in der Vergangenheit sehen. Aber das ist eben eine persönliche Entscheidung, welchen Teil von meinem Leben möchte ich denn in den generativen Modellteil mit aufnehmen. Und das möchte ich eben nicht, dass Meta oder Google oder Microsoft das entscheidet, sondern da ist eben auch, und das ist eben, das macht forschungsmäßig technisch auch super spannend, können wir das bauen, dass ich eben in einer ähnlichen Qualität oder in einer besseren Qualität generative KI habe, ohne eben diese großen Player im Hintergrund zu haben. Und die Idee ist natürlich nicht naiv, dass wir mit dem ganz von vorne anfangen, sondern ich habe so ein bisschen das Beispiel, wenn wir als Mensch geboren werden, haben wir natürlich schon ein neuronales Netz, das eben mit dem gefüllt ist, was die Generationen vor uns haben, und wir lernen nur noch obendrauf. Also wenn ein Kind in Deutschland geboren ist, kann es nach 3 Jahren Deutsch, wenn es in China geboren ist, kann es nach 3 Jahren Chinesisch. Und das ist ja nicht so, dass das in einem leeren Raum passiert. Und da ist die Idee jetzt von der technischen Seite so sehr stark abstrahiert. Ich nehme eben ein vortrainiertes Netz, was wir im Moment eben haben, so wie Llama 3.2 oder sowas, und dann trainiere ich eben meine Experiences obendrauf.
Die Möglichkeit zu entscheiden, an was ich mich erinnere oder an was das Modell erinnert, öffnet ja nochmal ganz andere Türen hier in Sachen psychische Gesundheit. Aber bevor wir durch diese Tür durchlaufen, zunächst eine Frage: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich war jetzt ein halbes Jahr in San Francisco und bin dort gerne mit diesen Waymos rumgefahren, die ja voller Sensorik sind. Stellst du dir vor, dass die nächsten Jahre Waymo ausgestattete Menschen durch den englischen Garten laufen und sozusagen mit aufzeichnen? Oder was am Gerät, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also das ist eine der Sachen. Also da gibt es, also in unserem Forschungsplan ist es drin, ein Rucksack Richtung 15 Kilogramm, also der sowohl Rechenleistung, Batterieleistung und Sensorik für einen Tag. Ob wir im englischen Garten damit rumlaufen können, da bin ich im Moment relativ skeptisch. Da werden wir zuerst auch ein Rechtsgutachten einholen müssen, wo wir das ausprobieren können. Also wir haben so ein ähnliches Projekt schon mal vor über 10 Jahren angefangen, ein EU-Projekt damals auch, und wo wir dann einfach mal für eine Woche eine Jugendherberge gemietet haben, wo alle Einverständnis erklärt haben, wo wir eben solche Daten aufgezeichnet haben, um wirklich, also wir wollen ein System bauen, wo wir wirklich sehr viel von den Daten aufnehmen können, was es, also wo wir experimentieren können, wie wir experimentieren können. Das sind natürlich Sachen, die in einem rechtlichen Rahmen sinnvoll sein müssen. Und deshalb ist, sozusagen, ich würde vermuten, dass wir es im englischen Garten in erster Iteration vermutlich nicht können. Also das wäre so mein, weil natürlich da viele Leute drumherum aufgezeichnet werden, die nicht zugestimmt haben. Das heißt, man muss, und das macht es natürlich auch forschungsmäßig sehr anspruchsvoll, man muss einen Rahmen schaffen, in dem man eben die Einwilligung der Teilnehmenden hat, also und eben genügend interessante Umfeldsachen. Aber grundsätzlich, also so, wenn ich jetzt die Vision in 25 Jahren habe, ist dann eben, dass wir ein Headset, ob das dann eine Brille oder wie auch immer ist, haben, die eben sehr viel diese Sensorik hat und unsere eigenen Daten aufzeichnet, die auch nicht als Daten speichert, sondern wirklich nutzt, um eben solche Modelle zu feintunen oder zu trainieren, um dann eben auch über ganz viele der Datenschutzbedenken hinwegzukommen.
Und dann jetzt aber nochmal eine Rückfrage zu dieser Tür dessen, an was wir uns erinnern. Du hast jetzt ein paar Mal betont, dass wir dann selber auswählen können, was soll ins Modell reingehen. Heißt das dann, ich muss ständig eigentlich das, was ich erlebt habe, nochmal durchleben, damit ich diese Auswahl treffen kann? Oder wie ist da eure Vision, wie das läuft?
Also ich glaube, das ist unrealistisch. Und das war eben damals, 2014, wenn wir das erste Mal so ein Projekt gemacht haben, war dann eben klar, wenn ich mein Leben aufzeichne, brauche ich eigentlich ein zweites Leben, um das zu leben. Genau. Um das, was ich gesehen habe, nochmal anzuschauen. Und das ist natürlich unrealistisch. Und da gibt es eben auch sehr viel Vorarbeiten zum Bereich Live-Logging, wo Leute sehr viel von uns haben. Und eben die Idee, die jetzt in dem Projekt ist, wir schauen uns das nicht nochmal an, aber es wird eben ein Teil von den Unterstützungssystemen. Also wenn ich jetzt dann das Modell frage, soll ich A oder B tun oder warum könnte ich A oder B tun, dann antwortet es eben aus meiner Erfahrung heraus, weil es eben weiß, was ich schon vorher gemacht habe. Oder wenn es mir einen Text generiert, dann ist es eben an das angepasst, wie ich rede, wie ich schreibe. Und das ist sozusagen ganz klar, wir wollen den Nutzen haben, aber ohne dass wir jetzt auf einer feingranularen Art sagen, oh, das will ich behalten oder nicht. Aber ich kann vermutlich irgendwie sowas sagen, naja, ich möchte grundsätzlich Sachen, die positiv sind, etwas höher bewerten. Also es geht natürlich, alles soll in meinen Erfahrungen, aber ich bin eher ein Mensch, der Sachen, die bei denen ich mich gut gefühlt habe, stärker ins Modell, oder ich will alles gleich stark. Und das sind eben auch wieder Fragestellungen, die wir in der Forschung beantworten wollen. Also ich will nicht, also ich will die Kontrolle beim Nutzer belassen, aber grundsätzlich soll die Kontrolle sehr, sehr einfach sein und wirklich eher auf einer Abstraktionsebene, die sagt, ich möchte mich oder ich möchte mich an bestimmte Sachen, also ich möchte mich eher an Interaktionen mit Menschen erinnern, wie an Interaktionen mit der Umwelt. Also solche, dass ich da meine Präferenzen ausdrücken kann. Aber die Vorstellung ist, dass ich so dem System das immer mal wieder, vielleicht fragt auch das System ab und zu mal zurück. Da haben wir im Moment auch so im robotischen Bereich uns Gedanken gemacht, wie wir intelligente Systeme was beibringen können. Und da haben wir eben das, da fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Curiosity. Also wenn Neugier, also wenn ich die Idee war, was wir uns da angeschaut haben, wenn der Roboter neugierig ist, dann habe ich Lust, dem was beizubringen. Das ist so ähnlich, wie wenn wir als Lehrende an der Uni sind und ich habe Studenten, die wissbegierig sind, und die hinterher auch wissen, was ich ihnen beigebracht habe, dann habe ich natürlich Lust, die zu unterrichten. Wenn die aber natürlich jede Woche das Gleiche fragen und nichts gelernt haben, dann wird es sehr, sehr anstrengend. Und da ist eben die Idee, kann so ein System, wenn irgendeine neue Situation auftritt, zurückfragen und sagen, naja, jetzt hattest du eine Konversation, die vielleicht sehr intim war, willst du das wirklich ins Netz mit reinnehmen oder nicht? Und wenn ich dann sage, das lieber nicht, dann weiß eben so ein System in der Zukunft, okay, die Art von Informationen möchte ich vielleicht dann doch nicht mit aufnehmen. Oder wenn jemand sagt, du warst gerade super aufgeregt ist das, und dann sagst du, das war super, das ist ganz wichtig, dass ich solche Sachen in meinem persönlichen Speicher habe. Und wie gesagt, das im Forschungsprojekt geht es darum, wirklich zu verstehen, wie wollen wir das als Menschen kontrollieren. Also es geht grundsätzlich, wie ist die Machbarkeit von sowas, aber auch, was ist der Nutzen und was sind auch die Kosten, die uns da drunter entstehen. Und das ist, bei solchen großen Forschungsprojekten super spannend, dass wir natürlich nicht sagen, so soll die Zukunft sein, sondern dass wir eine mögliche Zukunft experimentell, empirisch untersuchen, dann natürlich technologischen Fortschritt schaffen, aber gleichzeitig eben auch so die Abwägung. Und es kann durchaus rauskommen, dass bestimmte Sachen, dass wir vielleicht das nicht wollen, dass wir kontinuierlich einen Zwilling von uns haben. Das ist durchaus eine Sache, die wir herausfinden können, oder dass wir herausfinden können, das ist eben für bestimmte Bereiche im Beruflichen sehr sinnvoll, aber im Privaten wollen wir es vielleicht nicht. Das sind Sachen, die durchaus noch offen sind.
Jetzt sind ja die menschlichen Fähigkeiten immer auch ein Spiegel von dem, was gebraucht wird. Also die Navigationsfähigkeiten in der freien Wildnis haben sich deutlich zurückentwickelt, würde ich mal behaupten, weil wir es nicht mehr brauchen. Was erwartet ihr denn, wenn wir so betreutes Leben in der Zukunft haben werden? Also wenn wir unsere Entscheidungen, unsere Emotionen, unser Wohlfühlen immer mit dem Knopf im Ohr eigentlich kommentiert bekommen oder erweitert bekommen. Wird das dazu führen, dass Menschen sich noch mehr oder noch schlechter um sich selber kümmern können?
Ich glaube, das ist eine Sache, die natürlich von der Person abhängt. Und wenn wir jetzt anschauen, die Menschheit, also die letzten 5000 Jahre, ist natürlich voll davon, dass Werkzeuge dazu geführt haben, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr können. Also wenn man so sehr weit zurückschaut, so Diversifizierung von Berufen, dass eben viele Menschen vieles nicht mehr können, dass aber die Gesellschaft als Gruppe viel mehr kann. Also die Spezialisierung, das war einer der Schritte, der eben dazu geführt hat, dass wir eben Sachen abgegeben haben. Und das sehen wir auch heute. Also die wenigsten von uns können die Kleider, die sie tragen, selbst machen. Die wenigsten von uns können die Fahrzeuge, die sie fahren, irgendwie warten, geschweige denn bauen. Die meisten von uns können die Kommunikationsmittel nicht mal verstehen, diese nutzen. Trotzdem haben wir uns sozusagen damit weiterentwickelt. Und ich glaube, damit stehen wir in einer gewissen Tradition der Spezialisierung und des Bauen von Werkzeugen, das eigentlich uns auch zu dem macht, was wir sind, wo wir uns mit weiterentwickelt haben. Und das finde ich grundsätzlich eigentlich sozusagen was zutiefst menschlich ist, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und dass wir natürlich Die Frage ist, will ich jetzt Ratschläge haben, die daraus resultieren, wie ich bisher Entscheidungen getroffen habe, dass ich eben, oder will ich Ratschläge eher von anderen haben? Ich glaube, das ist was eben sehr, sehr unterschiedlich ist zwischen Menschen. Und ich glaube, so das betreute Leben, ganz viele von uns haben das. Also wenn wir jetzt in einer Partnerschaft leben, wenn wir Kinder haben und wenn wir Kinder sind, also in solchen, und das ist ja typischerweise was, jemand zu haben, den ich ehrlich um Rat fragen kann, also auch jetzt im Wissenschaftlichen, ich habe eine ganze Menge an Mentoren, die ich irgendwie so in meinem Leben, das ist von Leuten, mit denen ich promoviert habe, also ich glaube, wenn ich diese Leute nicht hätte, die mich sozusagen immer wieder betreuen, dann hätte ich natürlich ein wesentlich schwierigeres Leben. Gleichzeitig wissen wir, dass nicht alle so ein Netzwerk haben. Und ich glaube, von dem her ist so, dass, also es ist eben so die Frage, werde ich gegängelt oder werde ich gecoacht? Und da ist natürlich meine Vision schon, dass wir so ein System haben, das mich nicht gängelt, sondern coacht. Und wir haben natürlich jetzt, wenn wir in aktuelle Systeme reinschauen, schon sehr viel an dem, dass eben die Interessen nicht unbedingt nur meine Interessen sind. Und das ist so ein bisschen mit dem Coachen.
Genau, aber habe ich da nicht dann, also den muss ich natürlich sofort denken, passiert dann das Gleiche wie mit Social Media, dass ich anfange, nicht mehr mit dem Begleiter, den ich jetzt habe, zu sprechen, sondern der Austausch nur noch mit meinem digitalen Zwilling oder Assistenten stattfindet? Ist das deine Erwartung?
Nee, ich glaube, da vielleicht will ich gleich einhängen. Also ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, das sind eben Entscheidungen, die wir treffen. Also das ist ja auch so, wenn ich jetzt bei sozialen Medien mir das anschaue, es sind natürlich Mechanismen, ganz viele der Mechanismen hängen damit zusammen, wie die Geschäftsmodelle dieser Systeme sind. Und also wenn ich jetzt sehe, ich nutze natürlich, also auch weil ich das unterrichte, sehr viele verschiedene soziale Netze, die auch unterschiedliche Intentionen haben. Und ich nehme mal so zwei Extreme. Das eine ist eben Facebook, was mir sozusagen, was davon lebt, dass ich möglichst lang da bin und mir möglichst viel Werbung spielt. Und am Ende habe ich sowas wie Strava, wo ich eine relativ kleine Gruppe von Freunden habe, wo ich sehe, wo die gerade sind und Sport betreiben, was relativ sozusagen, was mir eben wirklich durch einen Mehrwert in einer ganz anderen Art bringt. Aber ich entscheide, wie ich das nutze. Und für mich ist deshalb auch in dem Forschungsprojekt ganz zentral, dass wir versuchen, das unter die Kontrolle des Einzelnen zu bringen und eben potenziell als ein Gerät, was ich ohne, was im Hintergrund betreiben kann, sondern dass ich das betreiben kann, dass ich eben auch die Entscheidungen darüber treffe, ob ich das will. Die Frage ist, welche Fragen ich jetzt sozusagen meinem Umfeld stelle, welche Frage ich meinem digitalen Zwilling stelle. Und ich denke, da gibt es eben Sachen, da hat man vielleicht, es gibt Themen, die kann man vielleicht mit gar niemand besprechen. Und das ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich, wer man ist und welches Netzwerk das man hat. Ich glaube, auch wenn man aus der Psychologie schaut, es gibt eben Leute, die sehr starke Netze haben, aber es gibt auch Leute, die relativ wenig von diesem Netz haben, dass sie betreut oder das eben dann coacht. Und das sehen wir auch selbst bei Studierenden, dass natürlich, also wenn man so in die Statistiken reinschaut, dass eben ein bestimmtes Umfeld einfach einen höheren Erfolg bringt. Und von dem her kann auch wieder so ein bisschen Demokratisierung von dem, dass wir eben ja die Hilfen, die wir kriegen, und das können wir selbst, wenn wir jetzt Richtung Schule denken, es gibt eben Kinder, wo die Eltern den Text korrigieren und Kinder, wo das eben nicht der Fall ist. Und ich denke, da sehen wir jetzt ja schon so ein bisschen die Frage, wer wird, also so auf der ganz Basisebene von ChatGPT, wird es dazu führen, dass die Kinder, die jetzt eh schon betreut werden, noch besser betreut werden? Oder ist es vielleicht dann doch der Schritt, dass ein Kind, das motiviert ist, aber niemand hat, der oder die ihm den Aufsatz korrigieren kann, dann das nutzt, um dann eben besser zu werden? Und ich glaube, da kommen wir dann ganz stark wieder an die Motivationsfrage.
Jetzt hast du ja schon die Demokratisierung angesprochen, was ganz verblüffend gerade auch ja zu sehen ist, also in der Breite, dadurch, dass diese Barrieren mit ChatGPT und so weiter umzugehen ja total gesunken sind. Ein zweiter Aspekt ist ja auch die Verstärkung der Fähigkeiten des Menschen, was ja eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten passiert, aber jetzt vielleicht nochmal besonders eben auch im kognitiven Bereich ist. Was seht ihr da für Möglichkeiten? Wie werden wir Menschen denn in 10, 20, 30 Jahren befähigt werden durch diese enge Symbiose mit KI und mit den Computern?
Ich glaube, das ist so die One-Billion-Dollar-Question. Also ich glaube, ich gehe mal in die andere Richtung. Wenn man 2.000-3.000 Jahre zurückschaut, wie Schrift Mainstream auch im Akademischen wurde, da gab es eben sehr, sehr große Widerstände. Da gibt's, und ich habe auch immer wieder so einen Text, den verwende ich ohne die Jahreszahl und der liest sich dann so ähnlich wie das, was wir heute über KI hören. Also die Leute werden nicht weise, die plappern nur nach, was die anderen aufgeschrieben haben. Das ist nur sozusagen, es wird die Innovation hemmen, weil es wird nur zurückgegangen auf was andere vorher gemacht haben. Und das sind so Texte, die eben Sokrates über das Schreiben und Lesen, er war da eben sehr negativ, dass eben Menschen, die schreiben und lesen lernen, einfach ganz viel vom Intellektuellen verlieren. Und wenn wir jetzt eben zurückschauen, ist natürlich genau das Gegenteil passiert, dass es eben dazu geführt hat, dass wir eben uns nicht mehr damit abgeben, den sozusagen was uns an was zu erinnern, sondern dass wir in die Synthese gegangen sind. Also ich kann 10 Bücher nehmen, kann eben ja so mein Denken outsourcen, also in dem Fall noch nicht das ganze Denken, aber ich kann eben so das erinnern. Also ich schreibe mir 10 Zettel und mache die auf Post-its und kann dann auf einmal was denken, was ich vorher nicht denken kann, durch das, dass ich schreiben kann. Oder wenn ich eine große Zahl dividieren kann, wenn ich schreiben kann, und das gelernt habe, kann ich die dividieren, weil ich eben so die Memory Tasks, also die Erinnerungsaufgaben auf Papier bringe. Und dann kann ich auf einmal ganz große Rechnungen machen, nur weil ich schreiben kann. Und das war sozusagen die erste kognitive Technologiewelle aus meiner Sicht. Und jetzt ist eben die Frage, das Erinnern ist durch Schreiben gelöst. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Synthese sehr stark gelöst wird. Also unter der Annahme, dass wir es richtig verwenden, und richtig verwenden aus meiner Sicht ist eben, wir brauchen sehr, sehr große Datenmengen, die relevant sind für die Frage, die wir stellen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir die Synthese automatisieren können, was ist der nächste Schritt? Und ich habe so als einen Slogan in dem Projekt Rethinking Thinking, also dass wir wirklich nachdenken müssen, also denken über Denken. Das heißt, wir müssen überlegen, welche Aufgaben, die wir beim Denken tun, wollen wir selbst tun? Können wir jetzt tun, die wir vorher nicht tun konnten? Und welche Sachen ist wirklich, genuin menschlich? Was können nur wir? Also was können wir jetzt über dem? Und im Moment ist natürlich so ein bisschen, und da kann man auch eine nähere Referenz nehmen, wie Wikipedia kam, war auch in den Schulen, jetzt kann ich keine Aufgaben mehr stellen, die können ja einfach nachschauen, wo das ist. Und dann kam man eben relativ zu dem Punkt, das Nachschauen ist vielleicht auch nicht das Cleverste, was man Kinder abfragen kann, sondern wir haben dann halt, und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir natürlich auch wir als Lehrende noch nicht verstehen, was die nächste Ebene ist. Und das ist eben, warum ich auch glaube, dass das experimentelle Arbeiten sehr wichtig ist, weil wir da jetzt wirklich rausfinden müssen, wenn wir diese Denkwerkzeuge haben, diese kognitiven Werkzeuge, was sind die Sachen, die wir jetzt in Zukunft können? Und das, glaube ich, wird eben, also Leute werden Sachen rausfinden, die wir können. Und ich bin ja in der Medieninformatik, wir sind natürlich im Medienbereich, da explodieren gerade die Ideen. Und ich glaube, das kann man dann auch an so kleinen Sachen feststellen, die eher humoristisch sind. Also wie schnell dann das Internet solche Sachen, also mit generativen Filmchen, das ist ja so in den letzten Wochen auf Social Media, und ich glaube, wer so ein bisschen jetzt betrachtet hat, dann hat irgendjemand so Katzen beim Turmspringen generiert, und dann irgendwie 2 Tage später gab es nicht nur Katzen beim Turmspringen, sondern auch Hunde, und dann kamen auch die Dinosaurier dazu, und wenn wir dann beim Turmspringen durch waren mit allen Tieren, kamen halt die nächsten Disziplinen. Also das ist auch so ein bisschen, Leute experimentieren mit den Dingen. Und die sind natürlich nur bedingt sinnvoll, diese Experimente, aber die müssen wir tun, so auch als Gesellschaft, um rauszufinden, wo uns das hinbringt. Und das ist eben der Weg jetzt zu sagen, mittelfristig ist ganz klar, dass natürlich Filme für mich dann eben anders aussehen wie für Christoph oder für Frauke. Und dann kommt die Frage, wollen wir das? Oder wenn wir jetzt individualisierte Filme haben, verlieren wir die Möglichkeit, darüber zu reden? Vielleicht gibt es dann irgendwie wieder den Common Ground, also Sachen, die gleich sind. Und ich glaube, das sind Sachen, die sind keine technischen Fragen, sondern das sind eben Fragen, was wollen wir haben Und deshalb, glaube ich, ist es auch ein Thema, was natürlich interdisziplinär betrachtet werden muss und wo wir eben auch Gesellschaft mit einbeziehen müssen, wo wir eben wirklich die Fragen stellen müssen, ja, was wollen wir, wie wollen wir das gestalten, wie wollen wir Arbeitsplätze in der Zukunft haben, also welche Art von Arbeit ist sinnvoll, dass er der Mensch tut, welche Arbeit können wir denn einfach automatisieren oder welche Aufgaben wollen wir vielleicht gar nicht mehr machen, weil sie gar keinen Sinn mehr machen. Also im Wissenschaftlichen schreiben wir natürlich sehr viel, wir schreiben Anträge, wir schreiben Berichte, wir schreiben Aufsätze. Im Moment, wenn ich mit neuen Doktorandinnen und Doktoranden rede, ist so eine der Fragen im Einstellungsgespräch, wie glaubst du, dass wir 2030 eine Dissertation gestalten? Was glaubst du, was in 5 Jahren, wenn dann die Person fertig ist, was wirst du abgeben? Und das ist für mich super spannend. Das ist ganz häufig dann, gibt es eine sehr, sehr interessante Diskussion, weil eben den meisten von uns klar ist, naja, ein 150, 180, 200-seitiges Dokument zu bauen, ist natürlich nicht mehr ganz so relevant. Und ich hatte letztens eben die Diskussion, wenn man da hingeht, also wenn man annimmt, ich habe 4 Jahre oder 5 Jahre geforscht, habe in der Zeit vielleicht meine Labornotizen, habe die Experimente, und dann habe ich Dissertationen, die andere Leute schon mal geschrieben haben, vielleicht die 5 besten in meinem Feld und vielleicht die 10 Dissertationen, die in dem Institut in den letzten Jahren passiert sind, plus vielleicht die, habe ich auch noch Papers geschrieben, die Papers, die ich geschrieben habe, plus die Papers, die ich zitiert habe. Und damit habe ich einfach mal so 5000 Seiten Text. Ich nehme diese 5000 Seiten Text plus 5 Seiten Stichworte, was ist der rote Faden meiner Dissertation? Da gehört nicht viel Fantasie zu, dass das einen ersten Entwurf, also vielleicht keine finale Version, aber, und ich hatte dann, gerade ich war ein anderes Forschungsinstitut besuchen, wir hatten so einen Lunch-Talk, dann habe ich die Frage gefragt, also sehr technische Studierende auch, so im Computergrafikbereich, wer würde lieber den Draft selbst schreiben und wer würde das Python-Skript schreiben, das die 1000 Seiten plus die 5 Seiten roter Faden nimmt, um den Draft zu erstellen, und es war halb-halb. Also war auch interessant, dass die eine Hälfte sagt, also ja, schreibe ich lieber das Python-Skript. Aber was natürlich ist, wenn der Erste das Python-Skript oder eine Software geschrieben hat, die das tut, dann ist natürlich die Verlockung, den ersten Entwurf einfach mal generieren zu lassen, so hoch, weil es, also wir wissen, dass Schreiben anstrengend ist. Und das sind eben so ganz grundsätzliche Fragen, wo wir mit denn an, also wollen wir uns noch anstrengen? An welcher Stelle wollen wir uns kognitiv anstrengen? Genau. Und welche Sachen wollen wir nicht mehr? Und dann kommt eben so die Frage, verdummen wir? Das ist so ein bisschen das, was wieder Sokrates gesagt hat. Ja, wenn die Leute nur noch lesen und schreiben, dann werden die dumm. Ist nicht passiert. Und für mich ist sozusagen einer der Punkte, wie kriege ich die Motivation, dass Leute neugierig sind, neugierig auf neue Sachen? Und ich glaube, das ist was, was im Moment auch noch keiner weiß, auch in Schulen. Also wie schaffe ich es, dass meine Studierenden an der Uni, dass die neugierig sind, dass die Sachen ausprobieren wollen und nicht sagen, naja, das macht die KI schon, ich gehe mal so lang zum Strand.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also ich meine, der biologisch schon, ja, ist unser Kopf oder unser ganzer Körper hier drauf eingestellt, wenn es bequemer geht, dann bequemer machen, weil man braucht Energie und Zucker und das ist ja scarce. Also da muss man ja schon gegen viel arbeiten, was einem biologisch einprogrammiert ist, um neugierig zu bleiben, ja, und nicht bequem zu sein, den Navi zu nutzen. Also ich merke das bei mir schon jetzt, ja, das fühlt sich ganz anders an, wenn ich versuche, wirklich ohne jede Hilfestellung einen Text zu schreiben. Auch im Kopf, ich spüre das, ist anders. Aber die Verlockung ist natürlich riesig, einfach zu sagen, ah ja, okay, erster Draft, nutze ich die KI. Und das klingt Hoffnung machen, wir finden schon einen Weg, um die Leute neugierig zu halten, aber ich muss sagen, da bin ich ein bisschen wie Sokrates so veranlagt, dass ich denke, wow, ob wir das schaffen?
Ich glaube schon, dass wir es schaffen, weil ich glaube, die Neugier ist natürlich, also neben dem, spare Energie in meinem Denken, ist natürlich die Neugier schon was, was auch sehr fundamental in Menschen ist. Also ich möchte neue Sachen sehen. Ich glaube, und das Navi ist ja schon so ein Teil. Also wenn ich ein Navi habe, dann fällt es mir viel leichter, Sachen zu tun, die ich mich vorher nicht hätte getraut.
Okay, sehr fair.
Also das heißt, ich fahre in eine große Stadt rein und während das letzte Diskussion mit unserer Tochter, die ist nach Rom gefahren und dann halt nach Rom reingefahren und dann war halt so der Punkt, na, ist ja nicht schwierig, wenn ich nicht rechts abbiegen kann oder links, weil eben fahre ich halt geradeaus. Also sozusagen, wir haben sozusagen, wir kriegen da noch andere Arten, wie, mhm. Wie wir agieren. Das heißt, wir trauen uns Sachen, wir haben einen größeren Radius. Mhm. Gleichzeitig ist es eben so, dass unsere Mental Map von den Städten, und es ist so, ich habe in München als Postdoc gelebt, bevor Navi, also ich hatte da schon GPS so fürs Wandern, aber Navi war nicht so ein großes Ding. Und ich hatte vorher in Manchester studiert, das war noch so ein Buch, A to Z, also so Großbritannien, wo ist welche Straße. Die beiden Städte habe ich ein sehr, sehr gutes Verständnis, wie die aussehen. Also da finde ich mich zurecht. Da schaue ich auf die Karte und ich weiß, wo Sachen sind, selbst wenn ich das Detail nicht weiß. Ich habe danach in Duisburg-Essen und in Stuttgart gelebt. In Stuttgart ähnlich lange wie in München. Und das Interessante, für Stuttgart habe ich keine gute Mental Map, weil Stuttgart war eben, da hatte ich im Auto schon ein Navi. Also das war dann irgendwie, und auch für sonst war halt irgendwie, ja, ist auch ein bisschen komplizierter mit der 3D-Struktur. Stuttgart, das hat dann nochmal so einen Kessel. Aber es war dann einfach so, da habe ich einfach auch, also habe ich es nie richtig gelernt. Gleichzeitig habe ich natürlich in Stuttgart sehr, sehr viel gesehen und habe eben so Pockets, wo ich mich gut auskenne. Also wo ich laufen war, den Wald, den kenne ich sehr gut und so weiter. Also, mhm. Und habe den dann auch exploriert, bin dann auch weiter. Oder so die Sache, dass ich, also wenn ich jetzt laufen gehe und das Navi dabei habe, dann laufe ich einfach mal eine Stunde in eine Richtung, wo es schön ist im Wald. Und dann finde ich aber auch wieder zurück ohne großen Aufwand, weil dann navigate me back. Und dann, also, und das sind schon so Sachen, also wir agieren anders. Aber ich glaube, was eben das ganz Zentrale ist, wie schaffen wir es, Motivation zu erhalten? Also für Arbeiten, also dass wir eben, also welchen Text will ich wirklich, also macht es mir Spaß, einen Text selbst zu schreiben, wenn es anstrengend ist? Also welche Art? Und da ist eben ganz klar, wenn mir jemand sagt, du musst für das Forschungsprojekt einen 10-seitigen Text abgeben, wo ich weiß, den wird niemand lesen oder der wird eben im Ministerium abgeheftet, vielleicht lesen ihn 1-2 Leute, da ist natürlich meine Motivation, den von Grund auf zu schreiben. Wenn ich einen Brief an einen Freund schreibe, wo ich vielleicht irgendwie über was nachdenke, dann möchte ich den vermutlich nicht vorher draften lassen, sondern möchte den von, also sozusagen mit eigenem Gehirn, mit eigenem Denken schreiben. Und ich glaube, was jetzt auch Richtung Bildung aus meiner Sicht ganz zentral ist, wie schaffen wir es, dass wir Leute dazu motivieren, sich mit Dingen zu beschäftigen. Weil ich glaube, das, was wir jetzt, also das, was so mit Büchern angefangen hat, was aber jetzt eigentlich, ja, unvorstellbar cool ist, ist, dass wir eigentlich uns alles erklären lassen können. Und da habe ich so eine Analogie. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Da gab es eine Stadtbücherei mit irgendwie 2 Büchern zur Elektrotechnik und irgendwie so einer Zeitschriftenreihe zur Informatik. Und das war's. Also das war eben mein Zugriff auf diese Sachen. Und wenn ich jetzt anschaue, ein beliebiges Thema, ich kann innerhalb von einer halben Stunde, von einer Stunde, ein Dick Deep machen, also um mich wirklich also mit was zu beschäftigen. Und ich war über einige Jahre bei der DFG in der Begutachtung in interdisziplinären Projekten auch mit drin. Und dann irgendwie so sich einfach jetzt in den letzten Jahren eine halbe Stunde zu nehmen und sich wirklich wie ein Zehntklässler mal die Grundlagen erklären zu lassen, dass man eben nicht mit den komplett dummen Fragen in ein neues Feld kommt, das finde ich phänomenal. Also wie schnell ich mich, ob das Biotechnologie, Soziologie, also wie schnell ich mich in ein Thema einlesen oder also einarbeiten kann, das ist schon phänomenal. Und das hat natürlich alles im Moment noch so ein bisschen, ist ein bisschen holprig, so wie das World Wide Web in den 90ern. Aber es ist eben absehbar, dass das Holprige vergeht. Aber ich glaube, was wir schaffen müssen, sowohl mit den Studierenden an der Uni, mit Kindern in den Schulen, aber auch mit Leuten am Arbeitsplatz, irgendwie eine Motivation, neugierig zu bleiben. Und da ist im Moment natürlich dann, wenn man sagt, naja, Ich lasse die Arbeit hauptsächlich die KI machen und ich fokussiere mich auf meinen Urlaub. Das ist natürlich, eine schwierige Sache.
Ja, wunderbar, lieber Albrecht. Also wir Menschen werden jetzt alle unseren persönlichen Coach bekommen, unseren persönlichen Professor, unseren persönlichen Trainer. Welchen kurzen Ratschlag würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben zum Umgang mit dieser ganz neuen Welt?
Ich glaube, ganz wichtig, Neugier nachgeben. Also wenn man irgendwie, das passiert ja häufig im Leben, man sieht was und denkt, wie geht denn das oder was ist denn das? Dass wir nicht drüber weggehen, sondern dass wir sagen, oh, ja, da schaue ich jetzt mal genauer rein, das lasse ich mir erklären, das interessiert mich. Also ich glaube, der Punkt, dass wir das nutzen, dass wir eben so einen massiven Zugang zu Informationen, zu Wissen haben.
Albrecht, ein großartiges Thema. Vielen Dank für deinen ganz positiven Ansatz, auf diese fundamental neue Technologie draufzuschauen und vor allem die Frage zu stellen, was kann sie für uns bringen, was können wir damit machen? Ich glaube, das müssen wir immer wieder mal wiederholen. Ich habe jetzt gelernt, Legacy heißt ja in diesem AI-Bereich irgendwas für 2-3 Monate. Also alle 2-3 Monate ist eigentlich alles schon wieder alt und veraltet. Also vielen Dank für den tollen Einblick und wir hören uns ganz sicher wieder.
Danke, dass ihr mich hier zum Interview hattet.
Danke, Albrecht. Wir sind wunderbar gespannt auf die Ergebnisse von eurer Forschung.
Stay with us, explore.